Jetzt Frühlingsgefühle wecken. Mit 120 Euro Gutschrift in allen A1-Tarifen geschenkt. Und das im besten 5G-Netz von A1. Mit Top-Smartphones wie dem Samsung Galaxy A55. Dazu gibt's die Aktivierung gratis und keine jährliche Servicepauschale. Jetzt du im A1 Giganetz.
Sie hören den Kurier.
Putin ist erneut Präsident. Das ist allerdings keine Überraschung. An den vergangenen 3 Tagen haben in Russland Präsidentenwahlen stattgefunden. Es ist an diesen Tagen zwar sehr wohl zu Protesten gekommen, das Ergebnis haben diese allerdings nicht verändert. Das stand ohnehin bereits im Vorfeld fest. Mehr als 87% der Russen sollen Putin gewählt haben, so viele wie noch nie. Hieß es zumindest am Sonntagabend von der Wahlbehörde. Auch was die Wahlbeteiligung betrifft, wurde ein Rekordwert erreicht, nämlich 75%. Höher war die Beteiligung nur bei der ersten freien Präsidentschaftswahl 1991. Ob es bei diesen Wahlen dennoch zu Überraschungen gekommen ist und vor allem, was eine erneute Amtszeit Putins für die Ukraine, aber auch für die restliche Welt zu bedeuten hat, bespreche ich heute mit Armin Arbeiter, Kurier-Außenpolitik-Redakteur. Mein Name ist Caroline Bartosch, es ist Montag, der 18. März und ihr hört den Daily-Podcast des Kurier. Schön, dass ihr zuhört. Wladimir Putin hat sich ein 5. Mal wählen lassen und sich damit erneut 6 Jahre Amtszeit gesichert. Im mittlerweile 25. Jahr seiner Herrschaft war der Wahlprozess allerdings kein lästiges Ritual mehr. Diesmal stand kein einziger Kandidat auf der Liste, für den man aus ernsthaften Protest stimmen hätte können. Zudem war die Überwachung bei dieser Wahl so massiv wie die Propaganda selbst. Mehr als 1 Milliarde Euro hat der Kreml in die Werbung investiert, so viel wie nie zuvor. Nach seiner Wiederwahl hat Putin die Spannungen zwischen Russland und dem Westen, allen voran die NATO, in einem düsteren Licht gezeichnet. Ein umfassender Konflikt mit der NATO sei nicht auszuschließen. Und in diesem Fall wäre die Welt nur einen Schritt von einem 3. Weltkrieg entfernt. Das erklärte Putin Sonntagabend in Moskau zu seinem Sieg bei den Präsidentschaftswahlen. Zitat: Ich halte es für unwahrscheinlich, dass irgendjemand daran, Anmerkung, hier meint er den 3. Weltkrieg, interessiert ist, wurde Putin von der Staatsagentur TASS zitiert. Wie diese Aussagen zu deuten sind und was weitere 6 Jahre Putin für den Westen, aber auch für die russische Bevölkerung und den Krieg in der Ukraine zu bedeuten haben, darüber spreche ich jetzt mit Kurier-Außenpolitik-Redakteur Armin Arbeiter. Hallo Armin.
Hallo Caro.
Armin, bevor wir jetzt gleich darüber sprechen, was eine neue Amtszeit von Putin für die Zukunft bedeutet, werfen wir vielleicht noch kurz einen Blick darauf, wie jetzt diese Wahl abgelaufen ist. Gab es denn da irgendwelche Überraschungen?
Ja, im Großen und Ganzen gab es keine Überraschungen. Das Wahlergebnis, wie du schon gesagt hast, ist eigentlich im Vorfeld schon festgestanden. Ja, natürlich ist es ein gewisses Zeichen, dass jetzt Putin zum Beispiel in Salzburg die Wahl verloren hat von den bis zu 1000 Auslandsrussen, die da gewählt haben. Das ist natürlich eine nette Schlagzeile, aber wie gesagt, ändert nichts am Gesamtplan Putins. Und natürlich, Julia Nawalny ist in Berlin prominent aufgetreten. Es hat auch vereinzelte Protestaktionen gegeben. Aber wie gesagt, auf das Gesamtergebnis hat es einfach keinen Einfluss.
Also auch die Macht Putins wird dadurch keinesfalls irgendwie geschmälert?
Nein.
Du hast jetzt gerade schon die Protestaktionen kurz angesprochen. Es ist ja im Vorfeld eben zu diesen Protesten aufgerufen worden. Da war die Rede davon, dass man am Sonntag zur Mittagszeit in die Wahllokale geht, um so den Protest gegen Putin zu demonstrieren, dass da lange Schlangen entstehen. Du hast jetzt kurz schon gesagt, es ist zwar zu Protesten gekommen, die waren jetzt aber nicht wahnsinnig groß, oder?
Nein, also das ist bei Wahlen, wie gesagt, man darf jetzt hier nicht von einer demokratischen Wahl sprechen. Dass es da Proteste gibt, überall und bei jeder Wahl es zu Protesten kommt, irgendwo, irgendwie. Und da wurden natürlich die verschiedensten Protestformen natürlich groß hochgejazzt. Ob das jetzt war, dass Wahlzettel veröffentlicht worden sind, wo neben Putin Mörder stand, dass Leute in Wahllokalen Tinte plötzlich über die Wahlzettel geleert haben, dass es versuchte Brandanschläge gegeben hat. Eben Julia Nawalny in Berlin, die da lautstark oder eigentlich einfach durch ihre Stimmenabgabe schon protestiert hat. Aber eben, man kann insgesamt nicht von einem Aufstehen der russischen Zivilgesellschaft sprechen. Also das wäre einfach vollkommen übertrieben.
Und man muss ja auch dazu sagen, dass es das System Putin geschafft hat, diese Protestaktionen quasi wieder für sich zu benutzen, weil zum Beispiel die Bilder von den langen Wahlschlangen, die ja eigentlich als Protest dienen sollte, dann quasi so gedeutet wurde, schaut, so viele Leute stellen sich extra für Putin an.
Also, ja, natürlich, klar. Mhm.
Gut, kommen wir zu Putin und seinen 6 Jahren, die er jetzt weiter im Amt sein wird. Was bedeutet dann eine nunmehr 5. Amtszeit von Putin für Russland? Was hat er vor in den nächsten 5 Jahren?
Ja, das, was er auch schon davor vorhatte, eben die Macht natürlich weiter ausbauen. Mhm. Den Krieg in der Ukraine, wie auch immer er dann ausgeht, zu seinen Gunsten zu lenken, was in dem Fall hieße, die Einnahme Kiews eventuell, beziehungsweise die Absetzung der derzeitigen ukrainischen Regierung, eventuell bis zum Dnepr vorzurücken und bis zum Dnipro. Je nachdem, also dort spielt derzeit die Zeit für ihn, muss man einfach sagen. Seinen Einfluss weiter im Nahen Osten geltend zu machen, die Beziehungen zu China verstärken. Denn natürlich, Putin wird an der Macht bleiben und die Sanktionen werden nicht gelockert werden. Das kann ich mir aus jetziger Sicht nicht vorstellen. Somit wird es einfach zu einem stärkeren Warenaustausch, gerade wenn es um Luxusgüter geht, mit China kommen.
Mhm. Was bedeutet die kommende Amtszeit dann auch für die russische Bevölkerung? Also Zensur und Co., das ist ja in Russland ein großes Thema, jetzt schon.
Genau, und es ist vergangene Woche ein internes Regierungsdokument aufgetaucht,
okay,
wo auch empfohlen wurde, für nach der Wahl die Zensur zu verstärken, vor allem des Internets, vor allem der Medien, und die orthodoxe Kirche zu verwenden, um die Bevölkerung stärker noch einmal an die Regierung zu binden. Und gleichzeitig steht da auch drinnen, weiterhin für Chaos im Ausland zu sorgen. Also genau wie wir es jetzt schon sehen mit den Trollfabriken, mit dem Aufbauschen von jeder Meldung, die irgendwie zum russischen Narrativ passt oder irgendwie zeigen würde, der Westen stirbt, die Demokratie ist am absteigenden Ast etc., das zu verstärken, das passiert ja jetzt schon und das soll laut diesem Dokument noch stärker forciert werden.
Das heißt, die russische Bevölkerung, die wird das in den kommenden Jahren doch noch deutlich zu spüren bekommen, dass Putin hier Zensur und Co. ausbauen wird. Du hast jetzt vorher auch schon ganz kurz ein bisschen einfließen lassen, was Putins neue Amtszeit auch für den Rest der Welt bedeutet. Vielleicht bleiben wir bei dem Punkt noch ein bisschen konkreter. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen genauer ausführen, welchen Einfluss seine weitere Amtszeit haben wird.
Ja, also natürlich, dass dieser Trend weitergeht zu einer multipolaren Welt, dass Russland vor allem mit China bzw. den BRICS-Plus-Staaten, also China, Indien, Südafrika, Brasilien, Iran mittlerweile, die Zusammenarbeit weiter ausbauen wird und eben ein Gegenmodell zur US-dominierten Weltordnung herstellen wird. Da zählt zum Beispiel dazu der steigende russische Einfluss in Nordwestafrika, in der Sahelzone, wo Russland tatsächlich, und das wird sich dieses Jahr wahrscheinlich erst richtig zeigen, in puncto Migration einen unfassbar am Drücker ist gegenüber Europa. Das ist ein bisschen unterhalb der Wahrnehmungsschwelle passiert, aber Niger zum Beispiel, das Land, in dem im Sommer geputscht wurde, hat ein Abkommen mit der EU aufgekündigt, wonach die Schlepperei verboten sei in Niger. Das ist jetzt nicht mehr so. Und jetzt fangen wirklich wieder viele Nomaden, viele Bauern an, die Schmugglerei wieder mit staatlicher Unterstützung sogar aufzunehmen. Und das wird man zum Beispiel in Europa merken. Das ist ein indirektes Ergebnis von Putins weiterer globalen Strategie, Politik, den Druck auf den Westen zu erhöhen.
Russland spielt vor allem auch eine große Rolle in Sachen Energiepolitik. Wie wird sich denn da das weiterentwickeln? Welche Auswirkungen wird Putins erneute Amtszeit denn in diesem Sektor haben?
Ich glaube, auch da wird es weitergehen wie bisher. Gerade Indien ist unfassbar glücklich über das Rohöl, das russische. Es kommt ja derzeit zu sehr vielen ukrainischen Drohnenangriffen auf Erdölraffinerien Russlands und eben nicht auf Erdölpumpanlagen zum Beispiel. Das hat eben zum Ziel, dass Russland nicht mehr in der Lage sei, eigenen Benzin herzustellen, aber eben die Rohölverkäufe wird es bis jetzt einmal nicht treffen, diese Drohnenangriffe auf russische Erdölraffinerien. Und somit wird Russland im Energiegeschäft höchstwahrscheinlich weiter boomen. Man probiert es ja derzeit auch Firmen, Länder zu sanktionieren, die mit Russland dennoch Geschäfte machen. Dass das wirklich groß greifen wird, das wird man noch sehen. Eher wird das nicht passieren. Sprich, das wird eigentlich gut weiterlaufen für die Russische Föderation. Und der Westen wird da nicht viel ausrichten können dagegen.
Jetzt Frühlingsgefühle wecken. Mit 120 Euro Gutschrift in allen A1-Tarifen geschenkt. Und das im besten 5G-Netz von A1. Mit Top-Smartphones wie dem Samsung Galaxy A55. Dazu gibt's die Aktivierung gratis und keine jährliche Servicepauschale. Jetzt du im A1-Giganetz.
Apropos Westen, Putin hat nach seiner Wiederwahl die Spannungen zwischen Russland und dem Westen, allen voran mit der NATO, in einem sehr düsteren Licht gezeichnet. Ein umfassender Konflikt mit der NATO sei nicht auszuschließen und in diesem Fall wäre die Welt nur einen Schritt von einem dritten Weltkrieg entfernt. Das hat Putin gestern Abend in Moskau zu seinem Sieg bei den Präsidentschaftswahlen gesagt. Das ist eine doch recht drastische Aussage. Wie sind denn diese Aussagen zu deuten?
Ja, im Grunde ist es dasselbe wie immer. Also Putin weiß, dass er damit vor allem in Europa, aber auch in den USA einen wunden Punkt trifft. Die Bevölkerung hat einfach Angst vor einem Atomkrieg und das kann er sehr gut bespielen. Und auch wenn eine Konfrontation NATO-Russland nach wie vor unwahrscheinlich ist, weil das wirklich niemand will, fängt die Atomdrohung jedes Mal in der Bevölkerung.
Ja. Putin hat sich auch in den besetzten Gebieten in der Ukraine wählen lassen. Wenig überraschend wurden auch in diesen Gebieten sehr, sehr hohe Zustimmungswerte attestiert. Wie wird sich denn Putins neue Amtszeit jetzt auf den weiteren Verlauf des Kriegs in der Ukraine auswirken?
Also für die Ukrainer in den annektierten Gebieten wird es natürlich weiterhin heftig sein. Also es werden weiterhin Menschen, Kinder deportiert werden, die nach wie vor für die Ukraine sind. Gleichzeitig werden die prorussischen Ukrainer zumindest nach außen in potemkischen Dörfern leben. Also es ist in Mariupol schon passiert, es wird in weiteren Städten so passieren, dass man irgendwelche schnell errichteten Häuser zeigt und sagt, ha, und jetzt sind hier blühende Landschaften plötzlich für alle unsere Russen. Mhm. Wie sehr das der Realität entspricht, ja, das sei wieder dahingestellt. Der Verlauf des Krieges in der Ukraine, es schaut derzeit sehr düster aus. Also in den USA hängt nach wie vor dieses 60 Milliarden Dollar Paket im Kongress fest.
Ja.
Die Artilleriemunition in der Ukraine wird knapper, während die russische Kriegswirtschaft brummt. Und derzeit probieren die russischen Streitkräfte an mindestens 3 Punkten an der Front tatsächlich durchzubrechen. Und das könnte, wenn die Schlammzeit vorbei ist, sprich Anfang Mai, tatsächlich passieren, dass sie einen breiteren Durchbruch erzielen und somit ein Kollaps der Front droht. Wie gesagt, es kann auch sein, dass es die Ukraine schafft, das zu halten, weil der Angriff einfach immer schwieriger ist. Es gibt aber tatsächlich Orte, Punkte, Frontabschnitte, wo die Ukraine jetzt diese Schlammzeit nutzen muss, um so schnell wie möglich gute Verteidigungsanlagen zu errichten, um eben so einen Durchbruch zu verhindern.
Du hast jetzt gesagt, das schaut schon sehr düster aus. Putin sieht ja selbst seine Truppen nach der Eroberung mehrerer Städte und Dörfer im Osten des Landes klar im Vorteil. Er hat sogar gesagt, Zitat, die Initiative geht ausschließlich von den russischen Streitkräften aus und in einigen Gebieten mähen unsere Leute sie, den Feind, gerade einfach nur nieder. Zitat Ende. Kann man das wirklich so sagen oder ist das jetzt sehr übertrieben?
Die Initiative liegt quasi seit Winterbeginn bei den Russen. Von Initiative spricht man, wenn eben von der einen Seite tatsächlich der Druck, der Angriff kommt und die andere Seite dazu gezwungen ist zu handeln. Und das muss die Ukraine tatsächlich schon seit einigen Wochen, Monaten niedergemäht. Also wenn man sich anschaut, die Taktik dieser Angriffe, das sind immer menschliche Wellen. Es sind in irgendwelchen Truppentransportern, werden die Soldaten, die Kämpfer an die Front geschickt, meistens eben Sträflinge etc. und müssen dort die letzten 100, 200 Meter zu Fuß irgendwie einbringen in den Schützengraben. Da gibt es unzählige Videos, wo man sieht, wie diese Angriffe zurückgeschlagen werden, aber eben die numerische Überlegenheit, die Abnützung, die hier stattfindet, sorgt eben dafür, dass einerseits die Munition knapp wird und andererseits ja, an einigen Abschnitten dann einfach in diese Schützengrabensysteme eingedrungen wird und die Ukrainer weiter zurückgeschlagen werden. Dass jetzt ukrainische Verteidiger niedergemäht werden, das würde jetzt eher in das Reich der Propaganda verweisen. Aber wie gesagt, ja, die Russen sind in der Initiative derzeit.
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat ja eine Feuerpause in der Ukraine während den Olympischen Spielen vorgeschlagen. Wie schätzt du das dann ein? Ist das realistisch?
Ja, Putin hat heute gesagt, er wird drüber nachdenken quasi. Der Vorschlag ist ja, blöd gesagt, jetzt ganz nett. Aber es wird, also selbst wenn es dazu käme, ist die Frage, wer halt jetzt wirklich ein, wo will man halt dann doch einen Vorteil draus schlagen. Selbst wenn eine Feuerpause während der Olympischen Spiele käme, wäre es nicht mehr als ein symbolischer Akt aus meiner Sicht.
Und könnte es vielleicht sogar Russland mehr Vorteil bringen, weil sie sich neu aufstellen können, neu organisieren können?
Es könnte beiden Seiten einen Vorteil bringen, vor allem den ukrainischen Soldaten, die eben nicht viel rotieren können. Und eben da wird man sehen, passiert es oder passiert es nicht.
Da wird sich also erst zeigen, ob das die beiden Seiten einhalten. Ich sage an dieser Stelle auf jeden Fall mal, Armin, danke für deine Einschätzungen.
Sehr gern.
Mehr zu dem Thema lest ihr wie immer auf kurier.at. Und hier gibt's jetzt wie gewohnt noch einen schnellen Nachrichtenüberblick für euch. Das israelische Militär hat die Tötung eines ranghohen Hamas-Funktionärs bei einer Militäraktion im Al-Shifa-Krankenhaus verkündet. Es handle sich dabei um Faig al-Mabhu, Leiter einer Abteilung für innere Sicherheit der Hamas, die auch für operative Einsätze zuständig sei, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung des Militärs und des Inlandsgeheimdienstes Shin Bet am heutigen Montag. Bei der Aktion sind Hamas-Angaben auch Zivilistinnen und Zivilisten ums Leben gekommen. Und angesichts der humanitären Krise im Gazastreifen warnen international anerkannte Experten, dass in Teilen Gazas eine Hungersnot unmittelbar bevorsteht. Im Norden des abgeriegelten Küstenstreifens werde diese voraussichtlich zwischen Mitte März und Mai eintreten, hieß es am heutigen Montag in dem neuen Bericht der sogenannten IPC-Initiative für die Analyse von Nahrungskrisen. In den vergangenen Monaten habe man eine zunehmende Verschlechterung der Ernährungssituation festgestellt. Und für die Zukunft der von René Benko gegründeten Signa-Gruppe ist heute ein entscheidender Tag. Heute stimmen die Gläubiger der Immobiliengesellschaft Signa Prime am Handelsgericht Wien über den vorgelegten Sanierungsplan ab. Der Plan braucht sowohl eine Mehrheit der Gläubiger als auch eine Mehrheit nach der Höhe der Forderungen. Vor Beginn der Sanierungsplan-Tagsatzung bildete sich eine lange Schlange von Gläubigervertretern vor dem Sitzungssaal. Und eine seit Wochen anhaltende Hitzewelle in Brasilien hat Rio de Janeiro Rekordtemperaturen beschert. In der Metropole lag die gefühlte Temperatur nach Angaben des Wetterdienstes am Sonntag teilweise bei über 62 Grad Celsius. Die Stadtverwaltung appellierte ihrerseits an die rund 6 Millionen Einwohner, Zitat, vermeiden Sie jeden längeren Aufenthalt in der Sonne, trinken Sie reichlich Wasser. Damit war es das für heute von uns. Mehr Infos aus Österreich und aller Welt findet ihr natürlich auf kurier.at. Dort findet ihr auch mehr von unseren Podcasts, also hört euch doch gerne mal durch. Wenn euch einer davon gefällt, dann abonniert ihn auch gleich auf Apple Podcast oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Mein Name ist Caroline Bartosch. Ich wünsche euch einen schönen Feierabend und hört doch auch morgen wieder rein. Bis bald.